Werbung!
Ich bin ja schon ganz aufgeregt, weil im Frühling präsentiere ich mein neues Comedy-Programm Hans im Glück und die Premiere darf ich in Graz feiern, in der Listhalle, am 11. April. Es würde mich freuen, wenn ihr zuschauen käms. Karten gibt's auf meiner Homepage und auf Ö-Ticket.
Werbung aus!
Muss ich sagen, jeder, der sagt, ein südamerikanisches Steak ist besser als das österreichische, der ist, Entschuldigung den Ausdruck, meine Augen Volltrottel. Also das ist so, wie wenn ich jetzt ein Trochtenmohnhersteller erkläre, dass die Trocht, die ich auf Demo gekauft habe, besser als die Trocht, die mir der Schneider gerade gesungen hat. Das ist ungefähr der gleiche Vergleich. Seltene Ehren ist jetzt schon fast wichtiger als Gold. Und das Thema bei diesen seltenen Ehren ist ja, die seltenen Ehren sind gar nicht so selten, aber es gibt selten Länder, die diese massive Umweltschweinerei machen möchte.
Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all, zur Krippe her kommet in Bethlehemstall. Und seht, was in dieser hochheilige Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht.
Ha, das ist halt noch ein scheines Liedl, nicht so wie diese Chimpum-Tauchmusik, wo sie dem Radio auf und ab spielen. Achso, jetzt habe ich ganz vergessen, euch zu begrüßen. Grüß euch, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wie schaut's aus? Seid schon aufgeregt? Jetzt kommt mir bald das Christkindl. Heute, jetzt wird's dann bald spannend. Jetzt ist dann gleich Klingelingeling und alles, gell? Hey, das wird was werden. Am 27. Dezember, wenn ich den Hosenknopf nicht mehr zukriege, vor lauter Weihnachtsfräserei. Ich frage oft bei den Live-Auftritten, was die Leute so essen. Aber es gibt original zu Weihnachten immer große Unterschiede. Die ganz die feinen Herren, die dann bei so Raclette und Fondue. Gut, Raclette und Fondue, das ist auch für die Leute, die keine Kinder haben, gell, weil das kannst du nur machen, wenn du sonst nicht weißt, was du mit der Zeit anfängst. Das ist ja, ne. Ja, wenn es einfach so langweilig ist. Also ich weiß, also das ist, du verhungerst ja zum Essen zu. Aber ja, ist wurscht. Aber für andere, gell, die gibt's wie gesagt regionale Unterschiede. In der Wiener Gegend futtern sehr gerne den Fisch da, diesen Karpfen da. Dann andere wieder haben da die ganz gern. Von mir Bekannte, die haben sich ein Bockhähnleine. Die Lunga essen Würstelsuppen. Also das, gut, Würstelsuppen, das ist jetzt wirklich, also eine Würstelsuppen, die Nudelsuppen mit Frankfurter Würstlein geschnitten. Also das ist ja wirklich einmal das klassische Geizkragenessen. Man kann da gern abgelaufenen Zwieback einen Nogen, also das ist ja wirklich, also nein, also bei uns gibt's ja Gesöchts, weißt du, die guten Zöchwürst, die Hauswürsteln gekocht, weißt du, so schön mit Senf und Krähen, das ist steirische Antibiotika, das muss ein Gräbiner sein, der Krähen, der muss brennen, der muss jetzt da die Augen auswaschen vor lauter Brennen, also das ist ein richtiger Krähen, ein schönes Brot dazu oder ein Weckerle. Und eine Rippalen haben wir jetzt auch, haben wir jetzt das zweite Mal Rippalen besorgt, weil die jetzt zum Kauen. Weil, ja, besorgt habe ich sie, weil ich habe jetzt seit 2 Jahren haben wir ja keine Schweindel mehr. Weil wir Speck einfach nicht mehr weitergebracht haben, aber das ist halt aufgrund von Gründen, essen wir mehr weniger Speck. Und deswegen Kaffee jetzt, wenn ich ein Schweinefleisch brauche, Kaffee sein. Auch das Gesöchte jetzt an und, wobei es ist eh besser, wenn ich es nicht selber mache, weil ich kaufe ja alles beim Besten, ja, beim Fleischermeister meines Vertrauens, dem Steiger Hansi ein, das ist draußen, wo ich meine Viecher auch schlachtig, der macht wirklich, da ist jetzt der pure Fleischhocker, gell, das ist natürlich, da merkst du schon, gell, die machen die besten Würste, die Rippen weit und breit wird weit. Ja, und danach, wie gesagt, nach dem Futtern kommt bei uns das Christkindl, dann ein bisschen Kekselen, dann ein bisschen was zur Verdauung, ein Schnapserle, dann ein Zweits, vielleicht ein Dritts oder ein Vierts. Und dann klingelt es eh schön und zack, 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 ist dann der 25. Dezember da. Irgendwie ist eh diese Adventszeit heuer schon wieder schnell vergangen. Das sage ich glaube ich jetzt, aber heuer ist es wieder besonders schnell. Weil es ist nicht so die Weihnachtsstimmung aufgekommen, weil ja kein Schnee und nichts ist. Ja, so diese komische Nebelnudelsuppen, das ist lauter Würstelsuppen, die Nebelsuppen. Das war jetzt irgendwie nicht so die weihnachtliche prickelnde Atmosphäre, gell? Das ist irgendwie. Aber angeblich am 24. soll es ja schneiden. Auf das vertraue ich ja. Aber wie gesagt, es ist schon vergangen. Jetzt haben wir gerade noch ersten Adventskranz angezündet. Jetzt ist schon bald der Baum dran. Naja, ist halt so, gell? Die letzte Woche ist überhaupt schnell vergangen. Und es war ja für mich eine interessante Woche, weil ich habe am Freitag habe ich mitgekriegt, dass es in Brüssel da eine doch recht lauten Demonstrationen gibt. Da haben vor allem die französischen Bauern ein bisschen die Stadt unsicher gemacht, wegen diesem Mercosur-Kommen. Das muss ich dazu sagen. Also Demonstrationen sind wichtig, Proteste auch, aber sie müssen halt gewaltfrei sein. Also wenn man jetzt da, ich weiß nicht, ob das der Sache so dient, wenn man da die auch und was sie was alles auslädt und Sachen anzündet, ist jetzt fürs Image von uns Bauern nicht unbedingt gut. Andererseits muss man auch die Franzosen ein bisschen verstehen. Die Franzosen, die sind ja noch ärger in den Seilen als wir, weißt du, die haben eher größere Struktur und aber große finanzielle Probleme. Also die französischen Bauern haben ja die höchste Selbstmordrate, glaube ich, in ganz Europa oder was. Also denen geht es wirklich nicht gut und ja, ist halt einmal denen jetzt da. Die Sicherungen sind denen durchgerutscht. Fairerweise muss man sagen, also man hat jetzt nirgendwo gelesen, dass eine Verletzten oder irgendwas gegeben hat. Ja. Wie gesagt, mit Maß und Ziel sage ich demonstrieren. Ja. Aber protestieren ist einfach wichtig. Ja. Und in dem Fall wissen ja meine Stammhörer auch, dass sie dieses Thema Mercosur eigentlich schon vor 2 Wochen im Podcast behandelt habe. Ich habe das geheißen, Stopp Mercosur und die Nonnen habe ich glaube ich sogar einen Stall aufgenommen, den ganzen Podcast. Aber es ist nicht so, weißt du, das ist so dahingeschwommen, das Thema, weil da habe ich nicht so viele Leute erreicht, weil mit dem Podcast, da erreiche ich schon auch einige Leute, gell, aber jetzt so von der Masse her, ich liebe nicht mehr zuhört, muss ich sagen, aber wenn ich so die Videos mache, da haben wir schon ein bisschen mehr Zuschauer immer. Und wie gesagt, deswegen habe ich am Mittwoch hab ich mir gedacht, jetzt tust du das Thema Mercosur noch geschwind einmal videotechnisch bearbeiten, aber ein Video rausgeklatscht und dann ist wirklich abgegangen. Auf Instagram haben das Video 560.000 Leute angeschaut, TikTok, Facebook waren 233.000, dann waren noch ein paar zerquetschte auf YouTube und TikTok, also knapp 1 Million Leute haben zugeschaut. Also ungefähr sowas, was ORF3 in 2 Monaten hat oder so. Also nicht schlecht, sage ich. Wirklich nicht schlecht, Herr Specht, kann man sagen, wenn wir schon bei den Reimen sind. Auf Facebook habe ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr so ein Video gehabt, was so gut gegangen ist. Ich habe da eben zu den Videos oder zu dem Video habe ich einen Haufen Kommentare gekriegt und den Kommentar des Tages oder des Jahres, den müsst ihr da noch vorlesen. Weißt du, da ist es ja gegangen, China. Was der China-Auto, Europa-Auto und der Kommentar des Tages, der Kim oder des Jahres Kim von Matthias Aux, der schreibt, früher lagen die Chinesen auf der IAA, auf der Automesse, unter den Autos und haben fotografiert. Heute liegen die Europäer unter den chinesischen Autos und fotografieren. Wie gesagt, da sieht man einfach, dass dieses Mercosur-Thema einen Haufen Leute beschäftigt. Jetzt ist die Unterzeichnung des Abkommens verschoben worden, also vorläufig einmal. Aber es wird kommen. Also das ist einfach so, da müssen wir realistisch sagen, die EU braucht das unbedingt. Also die Industrie, die Wirtschaft, die Landwirtschaft jetzt eher nicht. Das wäre jetzt eh noch behandelt, beziehungsweise haben wir eigentlich schon behandelt. Aber wiederholen wir noch ein paar Themen nochmal. Natürlich verstehe ich jetzt auch die Seite der Industrie, der Wirtschaft. Die Zeiten sind vorbei, wo Europa ein Player in der Weltpolitik war, ein großer halt. Ne? Das ist, jetzt haben andere das Kommando, die Amerikaner sowieso, ne? dann Russland da irgendwie, mehr oder weniger, was weiß ich, was die. Dann China überhaupt. China ist jetzt einfach eine Weltmacht mittlerweile. Ich weiß nicht, früher mal war China ich glaube, wir zahlen sogar noch Entwicklungshilfe an China. Da bis vor ein paar Jahren hat die EU China Entwicklungshilfe überwiesen. Wenn es so weitergeht, werden das die Chinesen jetzt bald einmal Europa überzahlen müssen. Und das Problem ist ja halt auch von Europa, dass sie stark exportabhängig sind. Also die Südamerika ist halt einer der letzten großen Räume, der politisch nicht eindeutig China oder Amerika zugeordnet ist. Wobei, aber muss ich schauen, der Brasilianer, der schielt schon auch mal da, mit dem Russen hat er schon schön und mit den Chinesen hat er schon schön getan und der Argentinier hat er sowieso jetzt mit dem Trump. So ganz Dings ist das auch alles nicht mehr. Ja, und man muss natürlich die Industrie verstehen, gell? Die Politik auch, weil stell dir mal vor, jetzt kracht vor allem die deutsche Autoindustrie, die kracht ja gewaltig, was da jetzt da oben in Deutschland Arbeitslose jetzt sein oder werden und drohen. Weißt du, wenn du die auf der Straße hast, dann ist der Teufel los, ja. aus der Sicht verstehe ich es ja wohl, gell? Aber man muss auch sagen, jetzt wiederhole ich ein paar Sachen vom Video, gell? Aber ich wiederhole es einfach nur einmal, weil es mir eigentlich wichtig ist. Habe ich noch ein zweites Video gemacht. Aber jedenfalls, in den 90er Jahren hatte die europäische Wirtschaft und die Politik ja geglaubt, sie waren jetzt die Besten, die Gescheitesten. Der Österreich, sein Vorhang ist da gefallen, da hat man gedacht, ja, jetzt sind der Kommunismus, das ist vorbei, ja, jetzt ist die Zeit des Westens von Europa, ziehen wir alle, jetzt machen wir mit alle Geschäfte, gell? Die Russen sind am Boden gelegen, die Chinesen waren in den 90ern in einem Entwicklungsland und jetzt haben die Europäer gesagt, nein, jetzt zieh ich mal aus Asien her. Asien ist der Zukunftsmarkt, gell? Schauen da, wo die Chinesen sein. Jetzt war halt schon gut, wenn wir jeden Chinesen Auto und ran und was weiß ich, was alles. Und vor allem mit China haben sie gesagt, ja, machen wir mega Geschäfte. Also sie machen Geschäfte mit den Chinesen, haben sie gedacht. Und zigtausend Arbeitsplätze sind dann nach Asien gegangen. Wir haben plötzlich da, ja, Europa hat irgendwie mehr oder weniger aufgehört zu produzieren. Also zu produzieren quasi in dem Sektor, im Niedriglohnsektor. Also wir haben keine Schuhe mehr gemacht, wir haben kein Gewand mehr genäht, wir haben keine Computer mehr. Ja, wohl, wir haben auch Computer gebaut. Wir haben keine Radio mehr gehabt. Früher haben wir die Radio gehabt, die Handys sowieso. Nokia hat es dann noch gegeben, aber ich glaube, das ist dann auch alles dann abgewundert schon. Und da haben einfach die Europäer gesagt und die Firmen, wir sparen uns die Produktionskosten und uns bleibt ein Haufen Profit. Und vor allem, man muss ja sagen, weil es jetzt immer heißt, ja, wir haben enorm profitiert, weil wir hätten sonst nie so billige Kleider haben können, wenn die Chinesen sie zu uns gemacht haben. Das sehe ich gar nicht so. Wenn man jetzt aufdenkt, in den 80er Jahren, spekuliere mal, überlege mal noch, die Adidas-Schuhe hat es da gegeben, da hat es ja die Jogging-High gegeben. Und meins ist, haben die Jogging-High damals, die haben ja schon 1000 Schilling gekostet, oder? Die Jogging-High, das war nicht damals so, für die Burmen, für uns Knackmatten-Burschen war das Nonplusultra, die Jogging-High von Adidas. Die, wo es nicht so viel Geld gehabt haben, also ich hab gekriegt die blauen Adidas, also nicht die Knöchelhosen, sondern die. Nein, wir hörten das geheißen, Jogging High waren die Herren und die anderen, die waren so die Niedrigeren, die Blauen, damit diesen komischen Fütz-Dings. Die habe ich gekriegt, die haben, glaube ich, 750 Schilling gekostet. Und die sind in Europa oder was sie wo gemacht waren, also nicht noch in Asien. Und das war eigentlich damals 1000 Schilling, das war schon, na gut, heute, ja, vergleichs mit 100 Euro. Und wenn du jetzt umdenkst, jetzt haben die Chinesen, machen die Schuhe und die Schuhe kosten jetzt derweil 100 Euro. Ja, das verändert hat sich nur das, dass die Produktionskosten günstiger waren sein und der Profit, da ist einfach alles bei der Firma geblieben. Ja? Die Geschäftsleute, die Aktionäre, die haben halt einen fetten Verdienst abgerammt. Das wäre schon gegangen. Wenn wir in den 80er, wenn wir gesagt hätten, wir tun weiter Schuhe und Gewand machen, das war schon gegangen. Das war leistbar gewesen, aber die Aktionäre hätten halt nicht so viel Profit gemacht. Ja, das ist eigentlich meiner Meinung nach die Crew und der ganzen Geschichte. Allein in Kärnten, wenn du aufdenkst, wir haben ja mehrere riesengroße Schuhfabriken gehabt. Ich glaube, für Kirchen, in Vielachane, mehrere, unten in Bleiburg und natürlich Spital an der Drau, Gabor, SV Gabor Spital, Fußballsponsor. Super, das war damals zweite Bundesliga Fußball. Gabor, Riesenschuhfabrik. Weiß nicht, 1, 2000 Mitarbeiter. Nein, du musst jetzt liegen, also wirklich, wirklich massiv. Massiv Mitarbeiter haben die gehabt. Haufen Frauen haben da Arbeit gehabt. Von mir zwei Freunde haben gelernt draußen, Schuster. Das war noch in den späten 90er Jahren. Die haben da noch. Und da hat es ja, aus alle Täler hat da der Postbus die Arbeit zum Gaberwerk zurückgeführt. Das hat bei uns geheißen, der Gaberbus. Das war ja in der Früh um 6:30, da ist der eine Bus gefahren. Für die Gymnasiasten nach Spitalhause und um 6 ist der Gaberbus gefahren. Da ist kurz vor 6 ist der gefahren, weil um 7 haben dann die Arbeiter schon angefangen und auf Nacht ist der Bus dann irgendwo so noch, muss ich liegen, irgendwas noch halbe 5 oder was ist der dann wieder reingefahren? Das war der Gaberbus. Einmal raus, einmal rein. Hat er die Arbeiter hingeführt und vor allem, das waren gute Arbeitsplätze, dass du, ja, die haben nicht schlecht verdient. Und man muss auch sagen, das waren gute Schuhe. Also Gabor, das waren Schuhe, die was auch gehalten haben. Die haben gehalten länger als einmal ein halbes Jahr oder eine Saison. Wenn ich heute die Schuhe kaufe, jetzt habe ich mir jetzt auch, also im Sommer habe ich mir jetzt auch so eine Batschelin gekauft, jetzt mal die Nike oder was. Blödsinn, die Bärchen. Hey, die Bärchen haben bei mir, da gibt es auch so teure Marken. Amutz, mit den China-Dings, aber was weiß ich, hippe Marken. Wenn einen ist gleich mal die Not gegangen, hinten bei der Sohlen, das ist heutzutage alles ein Klumpet. Das hat es früher nicht gegeben. Früher mal haben wir die Schuhe gehalten, 2 Jahre, und wenn einmal irgendwas locker geworden ist, dann hast du einen Schuster gehabt. In Gmünd haben wir einen Schuster gehabt, der hat die einfach gepickt. Also das war nicht so, dass du da jede Saison neue Schuhe gekauft hast. Aber ja, das ist jetzt alles weg. Jetzt haben wir damals gesagt, ja, die Billiglohnsklaven machen das für uns. Vor allem die Deutschen. Also die Deutschen, wie gesagt, die waren in den Obergescheit. Die haben gesagt, na, jetzt ab mit der Autoindustrie immer nach China. Jetzt da, die werden jetzt in Farbe. Ende der 70er sind die Chinesen hergekommen nach Europa und haben gebettelt, die haben ja nichts gehabt. Dann haben sie gebettelt, ob nicht VW den VW Santana drin bauen könnte. Weil mit ein günstiges Auto, ein Volksauto, dass die Chinesen auch was zum Fahren haben, weil die sind ja nur Radl gefahren. Ich weiß noch, in den 90er hat mein Geografielehrer gesagt, ja, also China hat was weiß ich, wie viele Millionen Einwohner. Ja, das Glück von uns ist, dass die Chinesen alle Radl fahren, weil wenn jeder Chinese ein Auto fährt, dann schaut es ganz schlecht aus. Ja, jetzt fahren sie alle. Aber ja, weiß nicht, ob es ganz schlecht ausschaut. Gell? Die fahren nicht alle, die haben alle gehört. Die fahren weniger Radl, mehr Auto und vor allem mehr moderne Autos. Weil das ist ja so, gell? Die Deutschen haben gesagt, na, wir lassen uns die Autos zusammenschrauben, gell? Von den Chinesen, von den Uiguren. Googelt es einmal, VW-Werk, Uiguren, interessante Geschichte. Und die Deutschen haben gesagt, wir sind nichts deppert. Aber wie gesagt, die Chinesen, die sind noch weniger deppert. Die haben dann quasi das Know-how genommen, die haben es kopiert und perfektioniert. Die Chinesen brauchen Europa in Wirklichkeit nicht mehr. Da war ja gerade in der Autoindustrie in der Corona-Zeit der große Gläscher. Vor 6, 7 Jahren sind die Chinesen ausgelacht worden. Und da haben wir mal gesagt, was werden die Chinesen Auto bauen, hat es geheißen. Was werden sie denn? Ha, was werden die schauen? Ich weiß noch, wir haben in 17, 18 Jahren habe ich da irgendwo einen Auftritt gehabt in Tirol, hat einen chinesischen Traktor. Einen Traktor gekauft, habe ich da ausgelacht, weil der chinesische Traktor so gestunken hat, vor lauter Plastik. Und irgendwo ist einmal ein chinesisches Auto gefahren und haben gesagt, ja, was werden die? Die fliegen jetzt auch um die Kisten. Und dann war die Pandemie. Alle Tiere sind zugegangen. Wir in Europa haben angefangen zu schlafen, haben einmal zugemacht alles. Die Chinesen haben auch zugemacht, aber die haben weitergearbeitet. Die haben die Hütten zugemacht und haben entwickelt. Und dann war die erste Automesse nach der Pandemie. Da sind vor allem in den europäischen Autobauern die Schubladen neu geflogen. Die haben dann Blick geschaut, was die Chinesen auf einmal in der Zeit davon die Autos entwickelt haben. Die haben Europa überrollt. Nicht nur überrollt. Also das Europa hat jetzt quasi Marktzugang verschenkt, Know-how geliefert, Produktionsstätten verloren, während China jetzt dann einfach bessere Autos, Batterien, Solarplatten, Maschinen, Elektronik, Medikamente und was weiß ich, was Neues produziert. Ja. Wir stehen wir jetzt da wie die angegossene Pudel. Europa hat geglaubt, man könnte eine Industriegesellschaft sein, ohne Industrie zu betreiben. So. Und die Industrie, die wir jetzt noch haben, ja, die ist jetzt dann mit dem Rücken zur Wand mehr oder weniger. Gell? Die Schilder sehen sich direkt nach Südamerika um. Dann warten sie auf einen Markt von 290 Millionen Leuten. Ja, weil sie glauben, ja, da drüben die ganzen Südamerikaner, die werden jetzt einen VW kaufen, den wo es nicht keiner mehr kauft. Ja, und umgekehrt, die Südamerikaner, die warten, dass sie heute halt mal ihre Produkte nach Europa zollfrei bringen können. Und wo sind die bekanntesten Produkte von Europa? Das ist natürlich Landwirtschaft, Lebensmittel, Fleisch, Soja, natürlich, das ist mir jetzt in die Kommentare oft vorgeworfen worden. Soja wird auch schon jetzt nach Europa geliefert, auch als Futtermittel in der Rindermast, in der Schweinemast, Hühnermast, überall, ja. Ist mir bekannt, ist uns allen bekannt. Ja, bin ich auch nicht dafür, gell? Ich als Biobauer sowieso nicht. Ja. Aber das ist ein Thema, weißt du, wenn noch nicht so lange fällt, dann kannst du dir vorstellen, was ist. Das Mercosur kommen, das wird jetzt an die Zölle senken. Europäische Konzerne werden einen Milliarden Verdienst machen. Ja, und die Industrieplätze werden nicht abgesichert, das muss man halt fairerweise sagen. Und für Brüssel gilt einfach, Industrie, Energie und Banken, das sind systemrelevant. Und die Landwirtschaft ist quasi, ja, was ist das? Der Tauschpfand. Landwirtschaft ist nicht relevant für die europäische Politik, weil die Landwirtschaft in Europa ist zu national, ist das ja national organisiert. Während da, weißt du, die Industrie hat einfach eine stärkere Lobby. Ja, die haben erstens einmal ein höheres BIP und dann haben sie natürlich auch politisch lautere Vertreter. Und unsere Bauernvertreter sind einfach, ja, zu schwach, habe ich im Video gesagt. Bin jetzt eh kritisiert worden. ich meine jetzt da nicht unsere regionalen Bauernvertreter, muss ich schon einmal sagen, die Landwirtschaftskammer, mit der bin ich zufrieden. Sicher, es gibt in anderen Bundesländern schon Muren, aber in Kärnten kann ich mich nicht beschweren. Also da im Spital draußen, wenn du den Gaunling hast, aber ist immer gut betreut. In Kärnten, das passt schon. Die bemühen sich noch ihren Rahmen, aber das sind ja Tage, die sind auch oft in gewissen Weisen an die Hände gebunden. Was ich kritisiert, ist einfach die Bundesebene. Bundesebene ist einfach, komme ich noch später dazu. Also was das, ja, und nachdem du, wenn du zu wenig Lobby hast, zu wenig laut bist, dann fahren sie halt drüber. Ja, und dann bleibt quasi der Bauernstand auf der Strecke. Und jetzt kommt noch das Rindfleisch, das Schweinefleisch, es geht ja ein bisschen unter, aber man muss ja bedenken, ich glaube, was habe ich da gelesen? Brasilien hat in der im Schweineexport ein massives Plus zur Plus jetzt sind aufgefahren im letzten Jahr. Geflügel sowieso. Der Frau Garner. Unten Frau Garner noch eine Maße. Da ja, haben die eine Hände genug Platz. Da wird produziert auf der Fläche Mäuser. Zucker, Soja, Ethanol. Soja haben wir schon besprochen. Und vor allem, das kommt jetzt an alles aus Produktion mit niedrigen Tierwohlstandards und fast keinen Umweltauflagen. Und vor allem, es ist ja so, ich reg mich jetzt als Österreicher, rege mir immer auf über die Importe von holländischem Fleisch. Weißt du, aus Holland kommt bei uns ist Rindfleisch auch. Du, wenn du schaust, irgendwo in die Großteile, das Kalbschnitzel, alles Holland, das ist schöne weiße Kalbfleisch. Was heißt schön? Muss man auch extra wählen, das ist eigentlich nicht schön, wenn das Kalbfleisch weiß ist. Aus Ungarn kommen die Buten und Hähnen. Tschechien kommt, Dänemark, Schweinedings, das kritisiere ich eigentlich schon. Weil die sind ja eigentlich schon viel größer als wir Österreicher. Und jetzt regen sich die großen Europäer auf über Südamerika. Weil die Südamerikaner sind ja noch größer als unsere Großen. Jetzt kannst du, wir sind quasi der Stoßdämpfer und alles geht nach unten. Der Druck wird nach unten verteilt. Und gerade uns kleine Österreicher wird es halt noch da zerquetschen, fürchte ich halt. Sicher, weil ich immer im... Da sind wir ja, Österreich muss sich halt auf die Stärke konzentrieren, Nischen, Direktvermarktung spezialisieren. Das mit dem Direktvermarkt ist halt da, funktioniert nicht überall. Und die österreichischen Bauern, die sind schon innovativ, die versuchen eh alles, wo es geht. Aber du musst bei der Direktvermarktung halt auch bedenken, du hast dann einfach einen zweiten Job. Wenn du heute Milchbauer bist, hast eh schon genug zu tun. Dann gehst du noch nebenbei einer Vier in der Früh Butter machen und Brot backen und was weiß ich. Muss da mal da bocken. Und wenn man halt oft so mit gewissen Vertretern redet, die mit Direktvermarkter zu tun haben, denen geht's nicht immer gut. Also das ist körperlich sehr auslaugend. Und man kann nicht immer auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und vor allem, jetzt muss man bedenken, es gibt jetzt auch schon in Europa genug südamerikanisches Fleisch. Vor allem in der Gastronomie. Das ist ja dank... Ja, was heißt dank? Ja, reden wir auch noch später, aber jedenfalls in der Gastronomie hast du genug südamerikanisches Fleisch und da. Da gibt es die berühmten Werbeplatteln von den Firmen, die unsere Gasthäuser beliefern. Die sind voll mit brasilianischem und argentinischem Rindfleisch, vor allem die Edelteile, also die Filets, die Steaks, die liefern sie zu uns her. Und aktuell bietet auch so ein Unternehmen brasilianisches Rinderfilet um 29,99. Für den Einzelhandel, und mir ist noch gesagt worden, für die Gastronomie kostet das Kilo Filet, glaube 23,99. Also das ist brutal. Das Bayreuth-Steak ist irgendwas mit 36,99. Das ist einfach die Hälfte von dem, was es beruht. Also wenn du halt ein Filet, ich habe meinen Schmäh gesagt, beim Direktvermarkten, ich verkaufe das Filet nicht, weil das Filet, das kostet eigentlich 60 Euro der Kilo. Das verkaufe ich nicht, das frisst ich selber. Ja, weil die guten Teile musst, kommt der von Brasilien, das musst du dir mal vorstellen, das wird da unten gemästet, fährt dann wochenlang mit dem Schiff auf, das sind enorme Transportkosten und trotzdem ist es halb so billig wie uns. Und vor allem, da ist noch Zoll drauf. Jetzt stell dir mal vor, wenn einer Zoll wegfällt, wie billig das noch ist. Und eben, diese Firmen, die beliefern jetzt schon die Großteile. Man kennt den Lastwagen ja, die Firma, weiß man schon, die fährt da bei uns Großteile für Großteile an, dann weiß man genau ungefähr, wo sie ausliefern. Der Därme. Aber wir, den hat er mir ganz gelobt. Das war vor ein paar Jahren, hat er gelobt. Ach, sie hat jetzt so ein gutes Steak. So gutes Steakfleisch hat sie. Da ist sie gefragt worden, ist das jetzt da von einem österreichischen Bauer, von der Gegend? Sag sie, nein, das liefert da ihr Verkäufer gibt das und das ist so schön, schön abgepackt. Das ist argentinisches Filet. Das ist genau mit diesen 200 Gramm schon drin. Brauchst du nur meine Pfanne hauen. Wunderbar. So gut. Ja, und wenn man ihm sagt, es wird keiner kaufen, finde ich unrealistisch, gell? Weil wenn das Filet nur mal die Hälfte kostet, Na, überlegst du jetzt zweimal, und da muss man fairerweise sagen, wenn du heute zwei, drei Kinder hast, Lebensmittel einkaufen ist nicht billig. Ich bin jetzt selber gerade Weihnachtseinkäufe habe ich gemacht, da schaust du auf deppert, was alles kostet. Ja, und das verstehen dann auch oft Konsumenten, müssen auch sagen, ey, ich kann jetzt nicht, ich kann nicht da das Doppelte zahlen. Und das wird dann einfach gekauft. Man sieht es ja, wie gesagt, man sieht es bei diesen Landgeisthäusern auch oft, wenn die so Steakwochen machen, ja, ist auch die Bude voll. Ja, da wird dann zugekauert und so gut und so lecker. Und da fragt keiner nach, wo das Fleisch jetzt anhört. Es ist wurscht. Ja, und in den nächsten Monaten wird man jetzt den Konsumenten eben noch verstärkt einreden, dass Mercosur für sie wichtig ist, also für euch wichtig ist, weil einfach, gut, wir haben im Rindfleischsektor momentan einen Mangel, ist so, Rindfleisch ist teuer und dann wird man den Konsumenten sagen, wir brauchen brasilianisches Fleisch, damit man den Preis wieder für euch Konsumenten zuliebe wieder nach unten bringt. Und dann wird die Stimmung wieder in eine andere Richtung schlagen, vermute ich mal, das Pendel. Da liegen die Teile drin im Geschäft. Da gehe ich davon aus, dass das irgendwann voll sein wird. Und wie gesagt, vor allem, es wird dann billiger sein, noch billiger als jetzt. Wenn es jetzt schon, man kann es jetzt, es ist ja nicht so, dass man jetzt das südamerikanische Fleisch nicht aufkriegt. Das vergisst man immer. Es ist halt der Zoll drauf. Hauptsächlich geht es in die umgekehrte Seite. Wichtig ist, Europa möchte das Mercosur haben, weil die haben bei unten 35% Zoll, die Brasilianer auf die Maschinenteile, was die Europäer alle liefern wollen. Und wie gesagt, dann sagen viele Nobel-Restaurantbesucher, die sagen, ja, die Diskussion habe ich, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal gehabt. Auf Twitter, da hat einer, mein Gott, da hat einer, Journalist, der hat da hingesumpert, ja, nur argentinisches Rindfleisch, nur argentinisches Steak, das ist viel geschmeidiger, viel geschmackiger, das ist viel besser. Da können die Österreicher gar nicht mithalten mit der Qualität der südamerikanischen Bauern. Muss man halt bedenken, die geben da unten Hormone. Also ich habe das vor zwei Wochen schon gesagt, da hat das Irish Pharma Journal herausgefunden, dass du da unten Antibiotika und Hormone im freien Handel kriegst. Das Östradiol, Steroidhormon, ist bei uns seit 37 Jahren verboten. Das waschen die da hinten in die Viecher rein. Ohne Ohrmarknummer, ohne Kennzeichen, ohne nichts. Kannst du einfach kaufen. Und wenn du das gibst, dann hast du 30% höhere Tageszunahme. Das heißt, du sparst da in der Mast mindestens 40 Tage. Das Vieh ist 40 Tage früher schlachtreif und du hast eine 15% höhere Futtereffizienz. Also das bläst die Viecher quasi auf, es ist wie so ein Luftballon. Ja, und muss ich sagen, jeder, der sagt, ein südamerikanisches Steak ist besser als das österreichische, der ist, Entschuldigung den Ausdruck, meine Augen Volltrottel. Also das ist so, wie wenn ich jetzt ein Trochtenmohnhersteller erkläre, dass die Trocht, die ich auf Demo gekauft habe, besser als ist als die Trocht, die mir da der Schneider gerade gesungen hat. Das ist ungefähr der gleiche Vergleich. Ja, und was wird jetzt passieren? Jetzt irgendwann einmal in Jänner wird die von alleine fahren nach Südamerika, vorzugsweise Paraguay, da werden sie den Deal unterschreiben. Der ARD wird, haben sie jetzt eh schon gemacht, gell? ARD hat jetzt schon so ein ganz schönes Video gemacht mit einem Bauer aus Paraguay, ganz ein kleiner Bauer, wo die Viecher draußen waren, wo man dann gesagt hat, ja, versteht das nicht, was die Europäer gegen ihn haben, wir sind nicht so gut. Und gleichzeitig werden die Brasilianer und Argentinier Gas geben, noch mehr in Regenwald drohen, noch mehr Viecher her, noch mehr aufpumpen. Und dann überschwemmen sie den Markt mit ihrem Zeug. Und vor allem, was mich halt stört, ist, Europa verlangt ja gerade von uns Bauern, beziehungsweise Europa. Uns ist gesagt worden, nicht nur von, muss man schon auch die Bauernvertreter in meine Hand nehmen, die haben auch gesagt, jetzt müsst ihr modernisieren, ihr müsst intensivieren, ihr müsst Ställe bauen, ihr müsst euch verschulden, ihr müsst einen Kredit aufnehmen für 35 Jahre, dann habt ihr eine Sicherheit, dann habt ihr einen schönen Stall, dann könnt ihr wirtschaften, das ist super. Auf der anderen Seite erwarten wir von euch jetzt schon mehr Tierwohl, wir erwarten wir von euch höhere Umweltstandards, wir erwarten wir von euch mehr Bürokratie, weniger Pflanzenschutz. Ja. Und auf der anderen Seite macht man die Tiere für das andere Klumpet auf, wo eben keine Umwelt- und Tierwohlstandards sein. Das passt noch nicht zusammen. Das ist kein Wettbewerb, das ist eine Selbstsabotage. Wenn ich jetzt ganz provokant bin, müsste ich sagen, okay, wenn das Fleisch aus Südamerika aufkommt, wenn das alles okay ist, dann muss man umgekehrt den Europäern ja auch erlauben, Hormone und Antibiotika ohne irgendwelche Konsequenzen einsetzen zu dürfen. Dann dürfen die auch Flieger starten und das Spritzmittel drüber jagen über den Ocker.
wird natürlich jetzt an alle Kopf schütteln, wenn sie sagen, nein, das geht nicht. Der Umwelt- und Tierschutz, das ist national. Ja, und das ist ja gerade in Österreich, ist es im Umweltminister. Na, warte mal, was ist denn? Früher hat es ja die Grüne gehabt. Ich weiß gar nicht, was jetzt da aktuell ist. Also es ist, ist Tierschutz jetzt wieder benannt? Ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls, Umwelt- und Tierschutz ist national und da hat Europa ja nichts, die EU nichts zu mitreden. Ich bin mir nicht sicher. Was ist, wenn noch irgendein ostdeutscher Großbetrieb, weil in Ostdeutschland hast du Mecklenburg-Vorpommern, hast du oft die großen Konzerne, so, was weiß ich, wie die Baltica gerade, was weiß ich, wie die heißen, wenn der anfängt einmal zu klagen wegen Wettbewerbsnachteil. Ja, wenn der sagt, im Moment einmal, ich muss jetzt sagen, ich darf nicht spritzen, ich darf das und das nicht einsetzen, ich darf keine Hormone einsetzen, das verstößt gegen mein Gleichheitsprinzip oder was, wenn der bis zum Europäischen Gerichtshof da halt klagt, bin ich mir nicht sicher, ob der nicht gar nicht mehr recht kriegt. Also ich weiß nicht. Man ist jetzt natürlich nur sehr weit hergeholte Theorie, aber vielleicht nicht unrealistisch. Was halt ist, was realistisch ist, Europa hat beschlossen, die Landwirtschaft zu opfern. Ist leider so. Und du kannst wirklich jetzt nur jeden jungen Bauer, der mir zuhört, sagen, Burschen, müsst ihr euch nebenbei, auch wenn ihr die Landwirtschaft gerne macht, sucht euch nebenbei trotzdem einen guten Job, macht eine gute Ausbildung, verlasst euch nicht drauf, dass ihr in 30 Jahren noch gut leben könnt von eurem Bauernhof, weil der Konkurrenzdruck wird immer größer. Und vor allem lasst ihr nicht immer auf die Vertreter einreden, das teuerste, modernste zu kaufen. Das Tipps schauen, dass sich wirtschaftlich alles ausgeht. Was ich noch ganz vergessen habe zu erwähnen, auch in den ganzen Videos, das geht bei diesem Mercosur-Deal ein bisschen unter. Das sind diese seltenen Erden. Weißt du, das sind, es gibt ja so seltene Erden, hört man immer öfter, was weißt du, das sind so 17 chemische Elemente sind das, die man unbedingt braucht für Smartphones, E-Autos, Windkraftanlagen. Irgendwas habe ich gelesen, in so einer Windkraftanlage sind ein paar tausend Kilo seltene Erden drinnen. Aber nicht nur E-Autos, sondern in jedem normalen Auto, bei jedem Fensterheber, bei jedem Fahrersitz, da sind seltene Erden drinnen. Fernseher, Computer. Im Fahrersitz, habe ich ja schon gesagt, überall hast du diese seltenen Erden drinnen und die braucht man einfach. Das seltene Erde ist jetzt schon fast wichtiger als Gold. Und das Thema bei diesen seltenen Erden ist ja, die seltenen Erden sind gar nicht so selten, aber es gibt selten Länder, die diese massive Umweltschweinerei machen möchte. Ja, weil wenn du seltene Erden gewinnen möchtest, da machst du eine Sauerei. Also da machst du wirklich, da machst du einen Saustall. Ja, weil diese seltenen Erden, die sind ja alle so ähnlich. Die sind alle, die gehen ja mehr oder weniger zusammen. Und wenn du jetzt die einzelnen Elemente brauchst, dann musst du die trennen. Und für dieses Trennen musst du noch einen chemischen Prinzip, ja, die quasi da, Chemiker bin ich jetzt keiner, aber du musst es quasi auserteilen. Und du musst im Prinzip bereit sein, ganze Landstrecke zu verseuchen. Das ist, da gibt es da, wo selten Erden in China, was weiß ich, wo auserkohlt werden, da schaut es aus. Da wuchst du dann die nächsten 200 Jahre kein Gras mehr. Und jetzt sind wir eigentlich eh wieder beim Thema Landwirtschaft, beziehungsweise die Moral von Europa, weil Europa möchte bezüglich Landwirtschaft total sauber sein, umweltfreundlich arbeiten, ist aber moralisch flexibel, wenn es um Import von fragwürdigen Lebensmitteln geht. Und genau das ist auch bei den seltenen Erden. Weil die Sauerei, die da verursacht wird, die will die EU auf keinen Fall in einem ihrer Länder haben. In Serbien, gut, das ist zwar jetzt nicht EU, aber Europa, in Serbien gab es jetzt ein Gebiet, da wo man seltene Erden abbauen könnte und auch wollte. Dann haben sie mir gesagt, da überlegen wir jetzt einmal was. Dann sind einmal rucki zucki 500.000 Leute auf der Straße gestanden. Dann haben sie gesagt, nein, lieber doch nicht. Gell? Und China macht natürlich da voll mit bei der seltenen Erden, weil in China gibt es doch eher selten Umweltdemos. Und wenn, werden die relativ unbürokratisch aufgelöst. Russland hat einen Haufen seltene Erden, scheißt sie auch nichts. Und natürlich, wer hat noch seltene Erden? Nummer 3, Brasilien. Brasilien hat das drittgrößte Vorkommen von seltenen Erden und da erhofft sich natürlich die EU, dass sie da was abkriegt, beziehungsweise sie braucht sehr dringend die seltene Erden. Und, interessanterweise ist das Thema in der öffentlichen Debatte gar nicht so groß. Das ist so am Rande. Aber ja, jetzt werdet ihr schauen, gell? Werdet ihr euch denken, boah, der Hans kennt sich bei den seltenen Erden aus. Das Thema haben sie bei Markus Lanz in einer Talkshow intensiv behandelt, da habe ich gut zugehört. Hat sich gelohnt, gell? Ah ja, einen Zeitungsartikel, den darf ich euch noch gerne näher bringen.
Ich weiß, heute ist lang, heute ist alles Mercosur, aber das drücke ich vor die Weihnachten noch rein, das Mercosur-Thema, weil in zwei Wochen interessiert euch das sowieso nicht mehr, seien wir uns ehrlich. Da habt ihr Weihnachten gehabt, habt ihr eure Geschenke, da habt ihr Silvester gefeiert, da denkt ihr euch, ah ja, Mercosur, da war doch was, weiß ich nicht mehr genau. Deswegen hört es jetzt nochmal geschwind zu. Im Standard gibt es ja einen Artikel vom Herrn Frey. Der Herr Frey, der hat schon so tolle Sachen geschrieben, wie zum Beispiel 2011. Da schreibt er, nicht zu spät für ein Choralm aus. Die Fertigstellung dieser Schildbürger Bahnstrecke bringt weniger Nutzen als ein noch so teurer Ausstieg und so weiter und so fort. Letzte Woche hat er noch geschrieben, das 6 Milliarden Euro Projekt, der Kolmtunnel, wird sich finanziell nie rechnen. Es ist, wie seine Kritiker jahrelang behauptet haben, ein Milliardengrab. Also ein Experte per excellence ist dieser Herr Frey, muss man schon nochmal sagen. Und jetzt hat er einen anderen Artikel geschrieben, und zwar zum Mercosur-Thema. Da schreibt er, Österreich ist wie viele Staaten eine vom Bauern beherrschte Republik. Naja. Ich weiß nicht, ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Aber lesen wir mal eine. Die politische Macht der Landwirte zeigt sich nicht nur im verantwortungslosen Nein zum Mercosur-Pakt. Sie steht in keinem Verhältnis zu ihrer Zahl. Gegen jede wirtschaftliche Vernunft bleibt Österreich bei seinem Nein zum EU-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten und könnte dadurch den Ausschlag geben, dass dieser Pakt nach Jahrzehnten der Verhandlungen endgültig scheitert. Naja, ganz ehrlich, der Deal wird kommen. Aktuell sind ja Frankreich und Italien diejenigen, die ein bisschen auf die Bremsen steigen, aber die werden einknicken. Das ist jetzt nur eine Verhandlungstaktik. Die Franzosen wollen ein Zuckerli, die Italiener wollen ein Lutscher. Die werden schon irgendwas kriegen. Dann ist der Mercosur-Deal abgeschlossen. Und dann geht's weiter. Wenn man fragt, warum die Regierung an einem 6 Jahre alten Votum des Nationalrats gegen den Mercosur-Pakt festhält und sich durch keine Argumente umstimmen lässt, lautet die Antwort stets, die Macht der Bauernlobby. Kennt aus einem Krimi sein, gell? Aber ich weiß nicht, auf welchem Planeten der lebt, aber dass die Bauernlobby so mächtig ist, also das war mir ehrlich gesagt, nein. Also, wenn ich mir anschaue, was unsere Minister in den letzten 12 Jahren aufgeführt haben, also das fängt an, wie uns die Arma damals bei den Olmen gerupft hat. Weißt du, da haben wir die Olmbauern haben da müssen einen Haufen Geld hinterzahlen, weil sie irgendwie mit der Pflegenummer gespielt haben. Das hat dann einige Olmbauer fast in Ruhe getrieben. Das geht dann weiter, zur Abschaffung der Mutterkuhprämie, wo dann die Mutterkuhbauern auf einmal ein Gläscher weniger gekriegt haben. Und dann die Abschaffung des Milchkontingents. Gut, das sehen jetzt dann einige Milchbauern anders als ich. Kann man streiten. Das geht weiter zur Abschaffung des Agrardiesels und so weiter und so fort. Also, wo schreibt er noch? Was macht die Bauernlobby so mächtig? Ihre Größe kann es nicht sein. Weniger als 3% der Erwerbstätigen sind in der Landwirtschaft beschäftigt. Ihr Anteil an der Wirtschaftsleistung beträgt gerade 1,4%. Und dennoch kann dieser... Und dennoch kann diese Mini-Minderheit den Rest des Landes in eine Art Geiselhaft nehmen und ihre Sonderinteressen vor das Gemeinwohl stellen. Also, lieber Herr Frey, diese Mini-Minderheit ernährt 100% der Bevölkerung. Gut, nein, 1,9%, falls sich ein paar nur mit Gummierlen und Backelsuppen ernähren. Und das kann man jetzt auch nicht 1:1 die Wirtschaftsleitung und das BIP aufrechnen. Das geht so nicht. Die Bauern profitieren von einer günstigen politischen Konstellation. In der Kanzlerpartei ÖVP hat der kleine Bauernbund aus historischen Gründen unverhältnismäßig viel Macht. Landwirtschaftsminister Norbert Tautschnig hat seit seinem Wechsel vom Bauernbund in die Regierung nicht aufgehört, sich vor allem als Bauernlobbyist zu begreifen. Naja, also der Job des Landwirtschaftsministers sollte schon sein, sich für die Landwirte einzusetzen. Er setzt sich fast immer durch, sei es beim Verbot von Laborfleisch oder dem Nein zur... Er ist auf das Verbot von Laborfleisch kritisiert. Aber wurscht. Er setzt sich fast immer noch fast beim Verbot des Laborfleisch oder dem Nein zur neuen Gentechnik. Selbst ein gewiefter Politiker wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hatmersdorfer, der den Mercosur-Pakt unterstützt, kommt dagegen nicht an. Nee, die stimmt nicht. Also der Wirtschaftsbund ist viel stärker als der Bauernbund. Das sieht man allein bei der Herkunftskennzeichnung, die man in der Gastronomie gerne hätte. Wenn der Wirtschaftsbund mit dem Finger schnippt, hat der Bauernbund ja keine Chance. Das ist kein spezifisch österreichisches Phänomen. In fast allen westlichen Demokratien ist die Bauernlobby weitaus stärker, als es ihr von der Größe und Bedeutung zusteht. Einzelne Landwirte verdienen meist Sympathie und Solidarität, aber es darf nicht sein, dass der Bauernbund in so wichtigen Belangen wie der Zukunft des Außenhandels die Politik bestimmt. Da müssten andere Regierungsmitglieder mehr Rückgrat beweisen und dem Rest der Bevölkerung das Bewusstsein wachsen, dass die Interessen der Bauern nicht unbedingt ihre sind. Also, mir ging bevor, so wie jetzt den Job da von den ganzen Bauernvertretern gerade erst dann mache, wenn ich solche Artikel jetzt dann analysiere und rechtfertige. Also, es gibt eigentlich nur einen Satz, den wir noch gut zur Zusammenfassung hernehmen könnten. Sicher, es gibt bei uns große Bauern. In Gunstlagen gibt es Bauern, denen es gut geht, die fest verdienen. Aber die Mehrheit, die hustet momentan fest um. Ja, und wenn du jetzt die großen Traktoren, was für was ziehst, muss man fairerweise sagen, die meisten sind geleast oder mit Kredit oder das ist nicht ein großer. Also reich sind es nicht. Wenn die Landwirtschaft so lukrativ war, dann taten nicht täglich nein Bauern für immer aufhören. Ja, da hatten eher Neinbauern täglich anfangen, wenn es so interessant war. Aber man sieht bei diesem Artikel auch diese Arroganz gegenüber, nicht nur gegenüber den Bauern, sondern auch gegenüber der Landbevölkerung. Das ist immer so, schwingt immer so durch. Ich weiß nicht, was. Es ist eher ein bisschen so mein Thema, gell? Für mich persönlich auch. Mir stößt da, gerade aus Wien, aus diesen Kreisen, wo dieser Herr da so ungefähr daherkommt, stößt mir immer Skepsis entgegen. Hast du auch mal hinter meinem Rücken, der Bauer da, was will denn der überhaupt? Und ist das überhaupt Kabarett, was der da macht? Der soll gescheiter nach Hause, fahren zu seinen Kühen. Naja, wie gesagt, die Wiener Kulturszene ist hart. Härter als jede Agrarversammlung. Da lobe ich mir den Sport, gell? Oder? Okay, lösen wir den Sport heute, das ist ja Weihnachten. Hey, 40 Minuten, da bist du deppert, sind wir schon viel zu lang. Na, Sport machen wir nächste Woche, beziehungsweise nächste Woche werden wir müssen einen Jahresrückblick machen, oder? Weil das Jahr neigt sich ja dann bald dem Ende zu. Da machen wir was, da ich sagen. Ich weiß nicht, jetzt habe ich, vielleicht habe ich einen Samstag oder Montag. Nein, Montag werden wir was machen, machen wir so einen schönen Jahresrückblick. Ich habe mal über eine Idee. Ihr könnt es mir gerne schreiben, was euch in dem Jahr so bewegt hat, was euch wichtig war, vielleicht was eure Highlights waren. Schickt's mir eine Mail, so eine E-Mail. Ja, schickt mir E-Mail. Schickt mir E-Mail an schlatzinger@gmail.com. Müsst ihr Schlatzinger, so wie Schlatzing, schlatzinger@gmail.com. Schreibt es mal was ein, dann bauen wir das ein. Machen wir da einen schönen Podcast noch zum Abschluss des Jahres. Dabei einmal wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Feliz Navidad. Merry Christmas. Genießt die Feiertage. Ruht euch ein bisschen aus. Esst was Gutes. Lasst euch nicht stressen. Lasst es krachen. Vierdenk.